Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. KI-generierte Bilder zum Holocaust fluten soziale Medien. Wir sprechen über Fake History. Dann schauen wir nach Wien, wo der Modedesigner Helmut Lang kurz vor seinem 70. Geburtstag mit einer großen Ausstellung gewürdigt wird. Doch zuerst erinnern wir an den Hollywood-Regisseur Rob Reiner. Wir haben es gerade gemeldet. Er und seine Frau wurden gestern zu Hause mit tödlichen Stichwunden aufgefunden. Inzwischen steht ihr Sohn Nick unter Mordverdacht. Wir erinnern an Rob Reiners filmisches Schaffen. Und dazu gehört natürlich auch sein größter Erfolg, Harry and Sally, mit Meg Ryans legendärer Szene über einen vorgetäuschten Orgasmus.
Oh. Oh. First couple of times she didn't do it full out.
Meg war zu Anfang zu zurückhaltend. Ich musste sie coachen. Ich setzte mich an den Tisch und schrie, ja, ja, ja. Und meine Mutter war mit am Set.
There's my mother over there.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hollywood steht unter Schock. Der Regisseur, Schauspieler und Produzent Rob Reiner wurde gestern gemeinsam mit seiner Frau Michelle tot in ihrem Haus bei Los Angeles aufgefunden. Beide Opfer hatten Stichverletzungen. Ihr 32-jähriger Sohn Rick Reiner wurde festgenommen und steht unter Mordverdacht. Das ist kein Drehbuch für einen Thriller, sondern bittere Realität. Wir wollen über Rob Reiners Karriere sprechen mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Rob Reiner ist 78 Jahre alt geworden. Er war ein großer Geschichtenerzähler, der, so hat er mal erzählt, immer aus der eigenen Erfahrung schöpfte. Vor allem in den 1980er Jahren hat er große Erfolge gefeiert mit Komödien wie Harry and Sally eben oder Die Braut des Prinzen. Aber zunächst wurde er ja als Fernsehschauspieler bekannt. Welche Rolle spielten das Fernsehen und die Schauspielerei für seine Emanzipation als Filmemacher?
Ja, das war eine doppelte Emanzipation, muss man sagen. Die erste und längste war die Emanzipation aus dem Schatten seines ganz großen Vaters Carl Reiner. Das war ja eine Comedy-Legende und das beschreibt es nicht mal annähernd. Carl Reiner hat ja die Stand-Up-Comedy mit Mel Brooks in Amerika quasi erfunden und dann war es gar nicht so leicht, als Sohn sich mit dem Vater anzufreunden. Rob hat auch mal Witze geschrieben für den Vater. Der Vater fand die Witze immer ganz schlimm. Dann hat er angefangen mit Impro-Comedy und kam schließlich ins Fernsehen in einer sehr interessanten Rolle als Michael Stivich in All in the Family. Das war eine Sitcom, die in den 1970er Jahren lief und der größte Erfolg im Fernsehen in den USA war. Es war nämlich die erste Sitcom, die Themen verhandelt hat wie Rassismus, Homosexualität, Feminismus, Brustkrebs, Impotenz. Es war ein richtiger Straßenfeger. Später wurde das in Deutschland übrigens als Ein Herz und eine Seele adaptiert. Und Rob Reiner spielte da den liberalen Hippie-Schwiegersohn. Und diese Weltsicht, auch dieser moralische Blick, der prägte dann später auch seine schauspielerische Haltung. Und die zweite Emanzipation war, er wusste, jetzt bin ich bekannt, jetzt kann ich endlich das machen, was ich immer machen wollte, Filme.
Und seine Filme waren auch oft Sprungbretter für andere Schauspielerinnen und Schauspieler. Komödien von ihm sind warmherzig und humorvoll. Wie lässt sich sein Humor beschreiben?
Es ist wirklich ein liebevoller Humor, ein Humor der Freundlichkeit, vielleicht auch aus so einem naiven Glauben heraus, dass wenn wir lieb zu unseren Kindern vielleicht sind, dass diese Kinder auch lieb werden. Und wenn man sich jetzt die Nachrichtenlage ansieht, wer da festgenommen worden ist als Tatverdächtiger, dann wirkt das fast schon wie ein grausamer Witz. Aber das ist schon ein Glauben, der alle diese Filme prägt. Nehmen wir sowas wie Die Braut des Prinzen. Das ist erstmal eine Märchensatire und die einzigen, die wirklich lieben, das ist der Prinz und die Prinzessin. Aber in Wirklichkeit ist das hier ein Film über einen Großvater, der seinem Enkel die Geschichte vorliest und ihm sagen will, Liebe ist das Wichtigste auf der Welt. Das gilt bei North, einem Film, wo ein Kind seine Eltern scheiden lassen will und bessere Eltern haben möchte. Also es geht immer um die Suche nach Liebe, auch bei Harry und Sally, den wir so als Komödie sehen, aber in Wirklichkeit ist ja dieses ein Film über Umwege zum Glück und dieses Happy End, das wir alle kennen an Silvester, das gab es ja gar nicht. Denn während der Dreharbeiten hat Rob seine Michelle kennengelernt und er war so verliebt, dass er sich während der Dreharbeiten ans Drehbuch gesetzt hat und dieses tragische Ende umgeschrieben hat für sie. Weil er so verliebt hat, hat er gesagt, auch Harry und Sally, die müssen sich finden. Und darin steckt auch so seine Menschensicht letztendlich.
Viele seiner Filme wirken auf den ersten Blick eigentlich ganz klassisch erzählt. Waren sie denn trotzdem formal irgendwie ambitioniert?
Ja, ich würde jetzt sagen, er war jetzt kein Revolutionär der Filmform. Er war aber schon ein sehr interessanter Innovator. Also wenn man sich seinen Debütfilm nimmt, This is Spinal Tap, das ist eine sogenannte Mockumentary, also eine fiktionale Dokumentation über eine heruntergerockte Rockband, die es versucht, nochmal irgendwie zu schaffen. Das ist ein Riesenkultfilm in Amerika geworden, gerade weil die VHS-Kassette so eine Revolution erlebt hat damals. Aber heute muss man sagen, dass dieses Genre der Mockumentary ja überall ist. Jede zweite Fernsehserie, nicht wahr? Modern Family, Stromberg, auch in Deutschland, The Office, alle diese Serien und Filme, die beziehen sich auf einen Rob Reiner. Und das Gleiche gilt auch für seine Stephen King-Verfilmung, die nie der harte Horror waren, sondern Stand By Me ist letztendlich ja eine jugendliche Sommergeschichte über Kinder, die eine Leiche suchen. Aber in Wirklichkeit entdecken sie ja die Sterblichkeit und wissen ab jetzt, nach diesem Sommer, sind wir nicht mehr Kinder. Also er hatte schon einen sehr interessanten Zugriff auf so Stoffe, die gar nicht so offensichtlich waren, und hat sie sehr innovativ erzählt.
Weniger bekannt ist, dass Rob Reiner in den 90er Jahren auch als Produzent eine wichtige Rolle gespielt hat für den amerikanischen Independent-Film. War er wohl sowas wie ein Geburtshelfer?
Auf jeden Fall, und das kann man gar nicht groß genug einschätzen mittlerweile, wenn man sieht, was für Karrieren er da überhaupt möglich gemacht hat. Er hat dieses Castle Rock Entertainment gegründet. Das kennt man vielleicht vom Namen nicht her, aber jeder, der im Kino schon mal saß, der sah dieses Logo eines großen Leuchtturms auf einer kleinen Insel. Und das ist übrigens auch ein Zitat aus einem Stephen King Roman. Aber dieser Leuchtturm, der wollte er sein, dass er diese Schiffe, die da nicht wissen, wie können wir unsere Filme produzieren, in einen sicheren Hafen lockt. Und er gab wirklich jungen Regisseurinnen und Regisseuren gerade des US-Independent-Kinos der 90er Jahre eine Chance. Also die Sitcom Seinfeld, die ja eine Legende ist, die hat er bei NBC erst produzieren lassen. Oder ein sehr unbekannter Richard Linklater kam zu ihm und hat gesagt, ich habe hier ein Drehbuch über zwei, die sich im Zug in Wien verlieben. Und es entstand Before Sunrise, auch ein Kultfilm wie Die Verurteilten wurde von ihm produziert. Das war wirklich jemand, der gespürt hat, das sind Menschen, die wollen diese Stoffe machen. Und das ist natürlich in Amerika nicht leicht, wenn man es nicht gleich an die großen Studios verkauft. Also er war wirklich ein Geburtshelfer, das ist ein sehr schöner Begriff. Und er war auch zentral für die Entwicklung dessen, was wir so US-Independent-Filmkino nennen letztendlich. Also jemand, der auch sehr viel gegeben hat, nicht nur genommen hat. Natürlich hat er die Firma in erster Linie gegründet, weil er seine Filme drehen wollte.
Aber eben auch jemand, der gesellschaftlich und politisch engagiert war. Er war ein prominenter Gegner der Tabakindustrie, hat sich für höhere Tabaksteuern und Rauchverbote eingesetzt. Spiegelte sich diese Haltung auch in seinen filmischen Arbeiten?
Ja, in letzter Zeit wurde er sogar fast nur als Aktivist wahrgenommen. Er hat sich ja sehr stark gegen die Präsidentschaft damals von George W. Bush engagiert. Er war ein liberaler Demokrat, hat gespendet für Al Gore, für Hillary Clinton. 2006 sollte er sogar antreten als Gouverneurskandidat in Kalifornien, hat er dann nicht gemacht aus persönlichen Gründen. Also es war schon so, dass er auch an Dokumentationen gearbeitet hat als Produzent. Da ging es zum Beispiel um eine Dokumentation um den Aufstieg weißer christlicher Nationalisten, die er erzählen wollte, weil sie jetzt zurzeit auch den Supreme Court wohl unter ihre Fittiche genommen haben. Dann arbeitete er an einem Film, der nächstes Jahr herauskommen sollte, eigentlich The Spy and the Acid, über Donald Trumps Russland-Verbindungen. Und Reiner war ein ganz großer Gegner von Donald Trump. Also alle Medienzeit, die er hatte in den letzten 2-3 Jahren, hat er immer dafür genutzt, um zu sagen, was für eine schlimme Person Trump ist, wie er Amerika in die Anarchie letztendlich führen wird. Und diese entwürdigende Reaktion von Donald Trump heute auf den Tod von Rob Reiner zeigt ja, wie wirksam diese Kritik unterm Strich war. Also ich würde schon sagen, er wird fehlen, auch so als moralischer Kompass für eine Branche, die zurzeit gar nicht weiß, wohin, die auch nicht weiß, wie es umgehen soll mit Trump und den Einfluss auf die großen Studios. Ich glaube, er wird extrem fehlen, nicht nur seine Filme, er hatte den Herz am richtigen Fleck und zusammen mit seiner Frau hat er jetzt schon echt ein Loch reingelissen in dieses liberale Hollywood.
Patrick Wilinski erinnerte an den Filmemacher, Schauspieler und Produzenten Rob Reiner, der mit seiner Frau gestern in ihrem Haus bei Los Angeles tot aufgefunden wurde. Die Behörden haben Reiners Sohn Nick festgenommen. Er steht unter Mordverdacht. Patrick, vielen Dank, das war super interessant.
Sehr gerne.
In sozialen Medien kursieren immer mehr Bilder, die Szenen aus KZs und NS-Vernichtungslagern zeigen. Sie täuschen Realität vor, sind aber mithilfe künstlicher Intelligenz generiert worden. Fake History auf Facebook, TikTok und Instagram. Plakativ, schockierend, anrührend. Wie gefährlich ist diese KI-generierte Geschichtswelt? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Politologen Konstantin Schönfelder gesprochen. Er ist Wissenschaftsredakteur am Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung in Darmstadt. Guten Abend, Herr Schönfelder.
Guten Abend.
Tatsächlich gibt es in den Archiven und Gedenkstätten ja nur sehr wenige Fotos, die in den KZs aufgenommen worden sind. Also entweder sind das Propagandabilder der Nazis oder Aufnahmen, die alliierte Soldaten nach der Befreiung gemacht haben. Was sind das jetzt für Fotos, die die sozialen Medien angeblich fluten? Was sieht man darauf?
Also ich finde diese KI-generierten Bilder, auf die man zum Beispiel einen amerikanischen GI sieht, der zwei Kinder in der Hand hält und aus dem KZ trägt, haben häufig was sehr Stereotypes und sehen häufig auch etwas kitschig aus und manchmal auch etwas unheimlich. Es gibt auch einige Studien, die das Sanitizing nennen, also desinfizierend, dass sie bestimmte Formen der Gewalt und Grausamkeit verschleiern, weil sie die eigentlichen Grauen des Krieges oder auch der Konzentrationslager so ein wenig aussparen.
Können Sie denn einschätzen, wie viele solcher Bilder im Umlauf sind und wie viele Menschen sie erreichen?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Es gibt Studien, die sagen, dass 40% der Inhalte auf Facebook KI generiert sind. Das ist so ganz allgemein. Bei TikTok 25% der Bilder sind KI generiert. Es ist sehr schwer zu sagen, natürlich auch, wie viel Reichweite die einzelnen Bilder generieren. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel dieser Bilder, möglichst viel Reichweite zu generieren. Denn es geht hier häufig um Klicks und Likes, um letztlich mit diesen Posts Geld zu verdienen.
Allein die Tatsache, dass es real nur sehr wenige Bilder aus den Lagern gibt, die muss ja schon skeptisch machen. Woran kann man noch erkennen, dass es sich um gefakte Fotos handelt?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist gar nicht so einfach. Also es gibt von früheren Bildgeneratoren immer noch so sehr starke Bildfehler, irgendwie zu viele Finger an der Hand oder irgendwelche sinnlosen Zeichen im Hintergrund oder unschärfe Probleme. Die neueren Bildgeneratoren werden immer besser. Die Bilder werden immer realistischer und glaubwürdiger. Und an einem Bild an sich, an einem einzelnen Bild, ohne Kontext, ohne das Wissen um den Absender, um den Grund, warum dieses Bild zirkuliert, ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ob das einzelne Bild eigentlich KI-generiert ist oder echt. Es braucht also den Kontext und die Einschätzung und die Analyse dieser Bilder.
Der Kontext ist eben nicht vorhanden. Nicht alles auf den Bildern ist falsch, wie im Spielfilm. Nur wissen wir beim Film eben, dass es eine fiktionalisierte Geschichte ist. Worin besteht im Unterschied dazu jetzt die Gefahr KI-generierter Bilder?
Die große Gefahr, die ich sehe mit den KI-generierten Bildern, ist, dass sie ununterscheidbar werden von diesen realen, dokumentarischen Bildern, die unsere Vergangenheit, unsere Geschichte, unsere Wirklichkeit verbürgen. Und dass sie auf eine Weise damit alles, was wir bildlich sehen, in Zweifel ziehen und unglaubwürdig machen. Außerdem gibt es auch diesen Effekt, wir sehen diese Bilder, ob sie real sind oder nicht, wissen wir im Zweifel nicht, aber sie brennen sich uns ein und sie hinterlassen Spuren in unserer Imagination. Und wir können diese Bilder, egal ob sie real sind oder nicht, wir können diese Bilder nicht ungesehen machen.
Aber was folgt denn daraus? Also wie verändern oder prägen diese Bilder das Geschichtsbild insbesondere junger Menschen? Es könnte ja auch eine Chance darin liegen, wenn man sich jetzt mehr mit den NS-Verbrechen beschäftigt.
Also ich frage mich immer, was wollen diese Bilder eigentlich von uns? Sollen sie Empathie erzeugen oder für Aufklärung sorgen, so wie Sie das jetzt suggeriert haben, dass das vielleicht möglich sein könnte? Meine Frage ist dann, reichen die Bilder, die wir haben, eigentlich nicht aus? Oder ist es nicht vielmehr vielsagend, dass bestimmte Bilder nicht vorhanden sind oder bestimmte Bilder aus einer bestimmten Perspektive nicht existieren? Und die Menschen, die in Gedenkstätten arbeiten, sagen meiner Erfahrung nach eigentlich alle, dass man in diesen sehr sensiblen Kontexten unbedingt von diesen Fake-Bildern absehen sollte, weil sie alternative Geschichten erzählen. Also der Preis, den man vielleicht für eine bestimmte Form von Sichtbarkeit bekommt mit diesen KI-generierten Bildern, der ist zu hoch aus meiner Sicht.
Wer hat denn ein Interesse daran, solche Bilder in Umlauf zu bringen und damit, Sie haben das ja schon angedeutet, auch Geld zu verdienen?
Ja, das ist natürlich auch nicht so richtig klar. Es gibt Recherchen vom BBC zum Beispiel, die haben versucht, die verschiedenen Profile zurückzuführen und haben dann herausgefunden, dass die irgendwo weit weg in Pakistan angemeldet sind, um dort eben Bilder zu zirkulieren, die aufgrund der Ausschüttungsprogramme von Meta für besonders erfolgreiche Posts und anderen Plattformen eben dann Geld machen.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht dagegen getan werden?
Es gibt eine Regulierungsseite des Problems. Man müsste die KI-Verordnung auf europäischer Ebene, die 2024 in Kraft getreten ist und seit 2025 auch die Kennzeichnungspflichten von Bildern betont, die müsste man sehr ernst nehmen. Die ist eigentlich aktiv. Es gibt also diese Form von negativer Kennzeichnung, dass man sagt, das ist ein KI-generierter Inhalt. Häufig passiert das nicht. Die Bilder zirkulieren einfach so, als wären es normale Fotografien. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine positive Kennzeichnung zu machen, im Sinne von, das ist ein menschengemachter Inhalt. Auch das wird diskutiert. Und natürlich müssen wir Kompetenzen aufbauen. Wir müssen lernen zu verstehen, dass ein Bild nicht gleich ein Bild ist, dass man den Bildern misstrauen muss und sie im Kontext lesen muss. Und dass eine KI-generierte Antwort, sei es ein Text oder ein Bild, eine Referenz neuen Typs ist, die wir sorgfältig prüfen müssen. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir in Kursen lernen, das müssen wir in Schulen lernen, Universitäten und Gedenkstätten und in Medienhäusern. Und ich will wirklich sagen, diese Bilder, die werden nicht weggehen. Deswegen können wir sie nicht ignorieren. Die Bilder wecken Assoziationen und Affekte und die sind da. Und deswegen ist es so wichtig, ein kollektives Gespräch darüber zu führen.
Konstantin Schönfelder, Wissenschaftsredakteur am Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung über Fake History, die Zunahme KI-generierter Fotos aus NS-Konzentrations- und Vernichtungslagern. Herr Schönfelder, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der österreichische Künstler und langjährige Modedesigner Helmut Lang wird im nächsten Jahr 70. Er war der Erste, der eine Modenschau gestreamt hat, der Künstlerinnen wie Jenny Holzer und Louise Bourgeois eingeladen hat, um seine Flagship-Stores zu bespielen. Helmut Langs Mode, die stand für die Coolness der 1990er Jahre. Seine Entwürfe setzten auf Minimalismus mit einem Hauch Glamour, schlanke Linien, transparente Oberteile, viel Schwarz-Weiß, alles sehr urban und zeitgeistig. Das Museum für angewandte Kunst in Wien würdigt den Modemacher jetzt in einer Ausstellung unter dem Titel Séance de Travail. Lang selbst benutzte diesen Begriff für seine Arbeit, die er wohl mit einer spiritistischen Sitzung verglich. Christine Scheucher über eine Schau, die die Konventionen der klassischen Modepräsentation hinter sich lässt.
Eines sticht sofort ins Auge. Die Mode ist die große Abwesende in dieser Schau, die einem Designer gewidmet ist, der dem minimalistischen, unterkühlten Stil der 1990er Jahre maßgeblich geprägt hat und von Wien aus eine Weltkarriere gestartet hat. Einige Signature-Pieces aus Helmut Langs Kollektionen, darunter seine berühmte Astronautenjacke aus silbernem Polyester, sind zwar zu sehen, die Ausstellung Séance de Travail verfolgt aber einen ganzheitlichen Ansatz. Und sie präsentiert Helmut Lang als einen der ersten Artdirektoren der Welt, der eine Marke kreiert hat, die von der Shop-Architektur bis zur Typografie, vom Kleidungsstück bis zur Werbekampagne ein bis ins Detail durchdekliniertes Gestaltungskonzept vorgelegt hat.
Mit subkulturellen Codes hat er da auch eine neue Art von Uniform für eine Generation geschaffen in den 90ern und 2000ern, die sich sehr stark absetzen von den Frauen- und Männerbildern der 80er Jahre oder den Konventionen der Gesellschaft.
Diesem Leitgedanken folgt auch Kuratorin Marlies Wirth, die in ein Ausstellungsdisplay einlädt, das die Formensprache von Helmut Langs Concept Stores aufgreift und im musealen Raum reinszeniert.
Weil es keine klassische Archivausstellung ist, sondern eine Art Zoom-in-Zoom-out-Konzept, habe ich es immer genannt, wo man vom Großen ins Kleine kommt und quasi die Gestaltungsstrategien Helmut Langs tatsächlich auch Teil des räumlichen und kuratorischen Konzepts sind.
Why am I a fan of Helmut Lang? Well, it was from the very beginning.
Warum ich ein Fan von Helmut Lang bin? Die Kleidung strahlte Strenge und Sexualität aus. Ohne Helmut Lang zu kennen, wollte man einfach wissen, wer dieser Mann war. Für mich waren seine Designs pervers und hypnotisierend.
Der renommierte Modejournalist Tim Blanks, der unter anderem für die Vogue und die New York Times geschrieben und viele Helmut Lang-Shows gesehen hat, ist eigens nach Wien gekommen, um die Ausstellung Science de Travail zu besichtigen. Denn in Wien begann Helmut Langs unaufhaltsamer Aufstieg zum Pionier des Purismus. 1979, im Alter von 23 Jahren, eröffnete der Autodidakt seine erste Boutique in Wien, die bald lokalen Kultstatus genoss. In den 1990er Jahren folgte dann der große internationale Durchbruch. Helmut Langs Concept Stores in New York und Paris wurden zu Pilgerstätten internationaler Fashionistas. Für den Soundtrack zu Helmut Langs Defilés sorgte einst der Wiener Downtempo-Magier Peter Gruder. Auch diese elektronische Klangtapete ist freilich Teil des Gesamtkonzepts der Marke Helmut Lang. 1998 schreibt das Label Modegeschichte. Als erster Designer streamt Helmut Lang eine Fashion-Show und unterläuft damit die Regeln des Modezirkus. Statt exklusiver Einladungen erhalten Stars und Journalisten eine CD-ROM. 2005 verkauft Helmut Lang seine Marke an die Prada-Gruppe und schlägt ein neues Kapitel als Künstler auf. Sein Archiv ist seit 2011 Teil der Sammlung des Museums für angewandte Kunst in Wien. Viele Schätze aus diesem ausufernden Archiv seien nun erstmals zu sehen, das betont Lili Hollein, Direktorin des Museums für angewandte Kunst.
Weil es nicht ein Archiv aus Kleidungsstücken alleine ist, es ist eine große Zahl einzelner Stücke, keiner Complete Looks, wie man sie in einem Modemuseum eher sammeln würde, sondern es ist einfach sehr viel Material darüber hinaus, das den Prozess zeigt. Und genau das ist das, was wir als ein Museum für angewandte Kunst tun. Und das ist auch genau die Art, wie diese Ausstellung aufgebaut ist.
Seit vielen Jahren lebt der heute 69-jährige Helmut Lang zurückgezogen in Long Island, New York. Der Modewelt hat der gebürtige Wiener den Rücken gekehrt. Ein Grund, warum MAG-Direktorin Lili Hollein all ihre Überzeugungskraft aufbringen musste, um Helmut Langs Vermächtnis in den Räumen des Museums gebührend zu feiern. Bereits ihre Vorgänger warben um die Zustimmung zu einer großen Moderetrospektive des weltberühmten Designers. Dieser gab sich stets zugeknöpft. Nun also hat es geklappt.
Helmut Lang, Séance de Travail, die Ausstellung im Wiener Museum für angewandte Kunst, ist bis Anfang Mai nächsten Jahres zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Weltweit bekannt wurde Pussy Riot vor mehr als einem Jahrzehnt durch eine Putin-kritische Performance in einer Moskauer Kirche. Heute hat die russische Justiz das feministische Kunstkollektiv als extremistisch eingestuft. Laut einem Moskauer Gericht sind dessen Aktivitäten jetzt in der Russischen Föderation verboten. Pussy Riot stellt sich seit Jahren durch provokante Aktionen gegen Präsident Putin. Wegen des Punkgebets 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale waren drei Frauen mit 2 Jahren Freiheitsentzug bestraft worden. Frank Eichmann.
In einem neuen Verfahren in diesem September wurden 5 Mitglieder von Pussy Riot wegen sogenannter Diskreditierung der russischen Armee zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie längst im Ausland leben, ein symbolisches Urteil in Abwesenheit. Die jetzige Einstufung als extremistische Organisation bedeutet, dass Pussy Riot alle Aktivitäten in Russland verboten sind. Konsequenz des Urteils für russische Staatsbürger, der Kontakt, Spenden oder öffentliche Zitate stehen nunmehr unter Strafe.
Die Bundesregierung hat das Vorgehen Russlands gegen die Deutsche Welle verurteilt. Moskau hatte den Auslandssender zuvor als unerwünschte Organisation eingestuft. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle wird damit strafbar. Der Schritt belege, dass die russische Führung unabhängige Informationen fürchte, insbesondere über den Angriffskrieg gegen die Ukraine, sagte Regierungssprecher Stefan Cornelius in Berlin. Wer heute in Paris den Louvre besuchen wollte, musste umplanen. Das Museum blieb wegen eines eintägigen Streiks geschlossen. Die Beschäftigten protestierten damit gegen ihre Arbeitsbedingungen. Aus Paris, Kai Rienecker.
Am Morgen hatten sich mehrere hundert Louvre-Beschäftigte direkt in der Halle unter der Louvre-Pyramide zu einer Generalversammlung getroffen. Die Entscheidung zum Streik sei einstimmig gewesen, berichteten Gewerkschaftsvertreter anschließend. Den Beschäftigten geht es um bessere Arbeitsbedingungen. Sie beklagen den Abbau von Stellen auch im Sicherheitsbereich. Seit dem spektakulären Einbruch im Louvre im Oktober ist Unruhe unter der Belegschaft. Dazu kamen weitere Vorfälle wie einsturzgefährdete Decken und Wasserschäden. Seit Jahren ist bekannt, dass der Louvre dringend sanierungsbedürftig ist. Die Gewerkschaften werfen der Museumsleitung vor, die Modernisierung der Gebäude vernachlässigt zu haben.
Kulturschaffende und Institutionen haben den Mitteldeutschen Rundfunk aufgefordert, geplante Kürzungen bei der Kulturberichterstattung zurückzunehmen. Hintergrund ist das angekündigte Sparprogramm. Einen offenen Brief an die MDR-Leitung unterzeichneten neben zahlreichen anderen das Leipziger Gewandhaus, die Dresdner Philharmonie und das Deutsche Nationaltheater Weimar. Die Unterzeichner erinnern an den im MDR-Staatsvertrag festgeschriebenen Auftrag, kulturelle Vielfalt und demokratischen Dialog zu fördern. Außerdem betonen sie die Bedeutung der Medienberichterstattung für die langfristige Sicherung von Kulturinstitutionen. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass der MDR über die bereits bekannten 160 Millionen Euro hinaus weitere Kürzungen plant.
Danke für die Kulturnachrichten. Noch 9 Tage bis Weihnachten. Vielleicht brauchen Sie ja noch eine Anregung für ein Buchgeschenk.
Adventskalender. Mein Name ist Julia Eickmann. Ich bin mit zuständig für die Literaturtipps hier im Programm. Und ich verschenke Die Sonne so strahlend und schwarz von Chantal Fleur St. John. Vorweg, ich liebe Coming-of-Age-Geschichten, aber so eine habe ich noch nie gelesen und ich glaube, das liegt daran, dass es so eine auch vorher in der deutschsprachigen Literatur nicht gegeben hat. Da ist zum einen die Geschichte. Nova ist gefangen in einem Strudel von Gefühlen. Nachdem sie mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder gerade erst ihrem gewalttätigen Stiefvater entkommen ist, verliebt sich Nova Hals über Kopf in Akua, die ihre Welt zum Leuchten bringt und alles könnte so schön sein, würde er nicht plötzlich wieder vor der Tür stehen. Dass die Protagonistin Nova schwarz ist und queer, ist angenehm selbstverständlich und macht dieses Buch auch zu einem Stück Vielfalt, einem Stück schwarzer Lebenswelt in Deutschland. Und es ist ein Versroman, für den die Spoken-Word-Künstlerin Chantal Fleur St. John nicht nur die richtige poetische Sprache, den richtigen Rhythmus findet, sondern auch im Satz genau die richtige Form für die überwältigenden Gefühle der heranwachsenden Nova. Da rennen die Buchstaben dann schon mal die Treppe runter oder verschwinden vor Entsetzen ganz. Wenn ich das sage, klingt es total banal, ist aber unbeschreiblich in der Wirkung, muss man erlebt haben. Der Sog der Gefühle und der Sprache von Die Sonne so strahlend und schwarz. Die haben mich sofort gecatcht. Und schon nach wenigen Seiten musste ich immer an die Tochter meiner besten Freundin denken. Und ich habe sofort gewusst, ich muss ihr dieses Buch schenken. Sie ist 15 und ich glaube, ich habe ihr bisher noch nie etwas geschenkt. Aber dieses Buch will zu ihr. Sie ist eine sehr wache Jugendliche, die ebenfalls gerade Fragen umtreiben nach Identität, Diversität, auch Sexualität, die sich gegen Rassismus einsetzt. Und sie liebt Sprache und kann mit ihr umgehen. Und ich glaube, dass Nova und sie sich sehr gut verstehen werden.
Die Sonne so strahlend und schwarz. Das Buch von Chantal Fleur St. John ist im Thienemann Verlag erschienen. Vor einer Weile haben wir hier in Fazit darüber berichtet, wie ernst man in Großbritannien das Studienfach Disability Studies nimmt. Ganz anders sieht die Situation in Deutschland aus. Zum Jahresende schließt das Zentrum für Disability Studies in Hamburg und in Köln ist die Professur nicht nachbesetzt worden. Jetzt gibt es diesen wichtigen Forschungsbereich in Deutschland nur noch in Bochum. Siegfried Saarberg hatte die Hamburger Professur für Disability Studies und Teilhabeforschung bis September inne, angesiedelt an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie. Guten Abend, Herr Saarberg.
Ja, guten Abend.
Vielleicht umreißen Sie für unsere Hörerinnen und Hörer doch erst nochmal, womit sich Disability Studies beschäftigen. Also was ist das für ein besonderer Studiengang?
Disability Studies ist ein Studiengang, der, wie Sie ja gesagt haben, aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Und es ist gar nicht leicht, das zu übersetzen. Ich würde es vielleicht mit kritische Behinderungsforschung übersetzen. Behinderungsforschung machen jetzt natürlich viele Disziplinen, zum Beispiel auch die Sonderpädagogik. Aber der Unterschied zu dem, was die Disability Studies machen, ist einfach diese kritische Dimension. Also zu fragen, wie sind die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft verteilt? Wer hat das Sagen? Sind das behinderte Menschen oder sind das nicht behinderte Menschen? Und vor allen Dingen auch, welches Konzept von Behinderung steckt hinter der Forschung? Und von daher ist für uns ganz wichtig, dass wir auch partizipativ arbeiten. Wir forschen selbst. Wir bezweifeln, dass Wissenschaft eine objektive und neutrale Wissenschaft sein kann. Vor allen Dingen, wenn wir es mit solch fundamentalen Unterschieden wie behindert, nicht behindert zu tun haben. Also wenn behinderte Menschen ein Forschungsprojekt entwickeln, wo Behinderung im Zentrum steht, dann werden sie ganz andere Fragen an das Forschungsfeld stellen, als das nicht behinderte Menschen tun. Und sie werden auch ihr eigenes Wissen sozusagen, das auch ein Alltagswissen ist, das aus jahrzehntelanger Behinderungserfahrung, Diskriminierungserfahrung stammt, mit in die Forschung hineinbringen.
Machen wir es vielleicht konkret an einem Beispiel. Ja. Sie haben sich ja intensiv mit der Situation blinder und sehbehinderter Menschen beschäftigt. Können Sie da ein Beispiel herausgreifen, an dem man sieht, dass der Ansatz der Disability Studies besonders gut funktioniert hat?
Ja, also ich habe in meiner Dissertation untersucht, wie blinde Menschen und sehende Menschen in einer ganz alltäglichen Situation im öffentlichen Raum miteinander kommunizieren. Und diese Situation war, also ich bin blind, ich frage eine sehende Person nach dem Weg. Wie komme ich zum Berliner Hauptbahnhof zum Beispiel? Und dann bekomme ich irgendwie eine Wegbeschreibung. Und die hat bestimmte Elemente, die ganz klar an der Normalität sehender Menschen orientiert ist. Also sowas wie in eine bestimmte Richtung zeigen und sagen, ja, da müssen Sie da lang gehen. Und damit kann eine blinde Person natürlich überhaupt nichts anfangen. Und es ist halt einfach total erstaunlich. Ich komme da sozusagen eine Minute lang auf eine sehende Person zugelaufen, habe meinen blinden Langstock vor mir, pendle. Also die Person müsste das eigentlich mitbekommen haben, dass ich das nicht sehen kann. Trotzdem antwortet sie sozusagen nach Schema F und merkt dann auch irgendwie so, das spüre ich dann an dem Ton, irgendwie ist das, was ich hier mache, Quatsch, das hilft der blinden Person nicht, aber sie kann da nicht raus. Also das heißt, es gibt so Normalitäten, denen Menschen einfach in unserer Gesellschaft unterliegen, die sind so stark und so normal und so selbstverständlich, dass du da nicht rauskommst. Mhm. Und das kann die Disability Studies aufzeigen, wie stark so eine bestimmte Normalitätserwartung ist und wie schwer es ist, daran einen neuen Weg zu finden. Und was ich dann auf der Straße bemerke, ist dann, dass die blinde Person immer versuchen muss, den Übersetzer zu spielen oder die Übersetzerin zu spielen. Also wie kriege ich jetzt aus dieser sehenden Person Informationen raus, die mir weiterhilft? Und dann einigt man sich schon immer irgendwie auf so eine Art Modus wie Wendy. Der besteht dann oft in so einer Situation darin, dass die sehende Person die blinde Person dann ein Stück weit begleitet, bis zu so einem Punkt, wo dann gesagt wird, so und jetzt müssen Sie immer nur geradeaus gehen. Und das ist halt auch wieder lustig, weil geradeaus ist so ein Terminus, der eigentlich in der Sehenden und in der Blindenwelt komplett different verstanden wird.
Muss das ja mal dazwischen fragen. Sie ja, haben das gerne so konkret und lebendig beschrieben, als seien Sie selbst blind.
Sind ich bin
Sie?
Selber blind, genau.
Ah ja, das wusste ich nicht.
Aha. Ja, doch. Und von daher, ich hatte ja eben auf dieses Wissen angespielt, dass wir behinderte Menschen haben, dass Sehende, na, ich sag jetzt Sehende, dass nicht behinderte Menschen eben nicht haben. Und nicht behinderte Menschen sind einmal sehende Menschen, für Blinde sind hörende Menschen, für Taube sind einmal gehende Menschen, für Menschen, die den Rollstuhl benutzen und so weiter und so fort. Also das können einfach normale Menschen, ob sie jetzt sehende Menschen, hörende Menschen oder gehende Menschen sind, das können die einfach nicht beibringen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Disability Studies an den Hochschulen weiter fördern und nach vorne bringen.
Was sind denn Gründe dafür, dass Hamburg und Köln diesen Studiengang künftig nicht mehr anbieten?
Naja, es sind leider immer die üblichen Gründe. Das ist immer Sparzwang. Wir haben zu wenig Geld, wir müssen sparen. Jetzt stelle ich Ihnen mal eine Frage. Wenn Sie meinetwegen 1000 Professuren haben, die sich mit Sonderpädagogik beschäftigen und Sie haben 10 Professuren, die sich mit Disability Studies beschäftigen. Warum wird dann bei den gerade mal 10 Professuren, die sich mit Disability Studies beschäftigen, gespart? Warum wird nicht bei den 1000 Professuren, die Sonderpädagogik machen, gespart? Warum müssen gerade die gehen, die etwas anders machen als die Mehrheit? Das ist doch ein Widersinn.
Kritiker dieser Entwicklung sehen das fehlende Interesse am Erhalt dieses Forschungsbereichs auch als Folge eines zunehmenden Drucks rechter Strömungen auf die Universitäten. In Hamburg wurde das an Ihrer Hochschule auch im Rahmen einer Ringvorlesung thematisiert, habe ich im Netz gesehen, Überschrift »Strategien gegen die systematische Demontage kritisch-emanzipatorischer Wissenschaft«. Was für Strategien sind da zu beobachten?
Ja, leider ist das wirklich momentan ein nicht nur Deutschland betreffender Trend, sondern stellen es auch sogar in Mutterländern der Disability Studies fest, wie in Großbritannien oder den USA. Dass es wirklich dieser große Trend ist, diese alten Gewissheiten, hinterfragenden und instabil machenden Wissenschaften auf einmal weg sollen. Also nicht nur Disability Studies, sondern auch Gender Studies, auch Queer Studies, auch Critical White Studies, alle diese Disziplinen, die das schöne alte Weltbild in Frage stellen, die sind auf einmal unangenehm geworden. Man flüchtet sich irgendwie zurück in so heile Weltbilder. Wir haben einfach ein prozentual immer älter werdende Gesellschaft. Das heißt, wir leben länger, aber wir leben auch länger mit einer Behinderung. Wir haben momentan ungefähr 16% der bundesdeutschen Bevölkerung, die behindert ist, und das wird mehr werden. Und wir müssen uns einfach solche Fragen stellen, wie können wir älter werdenden und behinderter werdende Gesellschaft denn ein menschenwürdiges, gutes Leben führen? Und dazu braucht es einfach eine Disziplin wie die Disability Studies, die von den Betroffenen selber organisiert wird.
Siegfried Saarberg war Professor für Disability Studies an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie in Hamburg. Dort und auch in Köln wird dieser Forschungsbereich künftig nicht weitergeführt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Saarberg.
Ich danke Ihnen.
Jetzt tauchen wir ein in die Zeit des 14. Jahrhunderts vor Christi. Damals herrschte in Ägypten Pharao Amenhotep III. Man spricht vom goldenen Zeitalter. Entsprechend groß fiel auch sein Totentempel im heutigen Luxor aus. Allerdings wurde der schon bald von einem Erdbeben zerstört. In jahrelanger Arbeit ist es einem Team um die deutsch-armenische Archäologin Hurich Sorosian jetzt gelungen, zwei monumentale Amenhotep-Statuen zu rekonstruieren. Moritz Behrendt über die Auferstehung der Kolosse.
Amenhotep III. War ein großer König, ein sehr großer König, sagt Hurich Sorosian und wirft einen Blick nach hinten. Auf die beiden neu eingeweihten Monumentalstatuen, die mehr als 13 Meter hoch in den Himmel ragen.
Amenhotep hat zu einer Zeit regiert, in der Wohlstand herrschte. Das hat ihm ermöglicht, hunderte Künstler und Bildhauer zu beschäftigen. Er hat alle Steine verwendet, die in Ägypten und Nubien vorhanden waren.
Der Totentempel, den der Pharao im 14. Jahrhundert vor Christi Geburt bauen ließ, war vermutlich der größte Tempel in der ägyptischen Geschichte. Allerdings ist nicht mehr allzu viel von ihm übrig, außer den großen Memnon-Statuen aus Quarzitgestein am Eingang der Tempelruine. Erdbeben zerstörten das Bauwerk, spätere Herrscher nutzten den Ort als Steinbruch für ihre eigenen Monumente. Nilschwämme und die Witterung taten das ihrige. Mehr als 3000 Jahre später braucht es viel Fantasie, um sich Ausmaß und Bedeutung des Tempels vorzustellen. Die Ägyptologin Hurich Sorosian bringt die Fantasie mit und das Durchhaltevermögen. Mehr als 27 Jahre lang leitet sie die Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten. Zu Beginn ist der Ort nicht viel mehr als eine mit Schilfgras überwucherte Brache. Mit der Wiederaufrichtung der zwei Sitzstatuen erfüllt sich für Sorosian ein Lebenstraum.
Das ist auf jeden Fall die Krönung meiner Karriere als Ägyptologin. Ich denke, ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, die Ergebnisse meiner Arbeit niederzuschreiben.
Eine Besonderheit der beiden Statuen, sie sind vollständig aus Alabaster. Der glänzende Stein ist nicht allzu wetterfest. Die Überreste auszugraben, sie zu reinigen und unbeschädigt für die Rekonstruktion aufzubereiten, eine knifflige Aufgabe, sagt Vorarbeiter Hassan Demirdasch.
Der Stein ist sehr schwer zu restaurieren. Alabaster wird schnell brüchig. Damit hatten schon die Pharaonen zu ihrer Zeit zu kämpfen.
Demirdasch stammt aus einem Dorf im Umland. Er kennt die Ausgrabungsstelle wie kein zweiter. Hurich Sorosian bezeichnet die ägyptischen Arbeiter als die wahren Helden des Monumentalprojekts. Schirmherren waren das Deutsche Archäologische Institut in Kairo und das ägyptische Antiken- und Tourismusministerium. Zur Einweihung ist auch der Minister gekommen. Erstaunt, wie es gelungen ist, die Statuen aus Fragmenten wieder zu rekonstruieren und sie dann aufzurichten. Einzelne Teile wogen 80 Tonnen. Die Arbeiter, sagt er, behandeln Tonnen, als wären sie Kilogramm, als wäre es eine Leichtigkeit, sie zu bewegen. Auf Filmaufnahmen ist zu sehen, wie die Bestandteile der Statuen in die Luft gehoben werden, mit einem tonnenschweren Kran. Die Vorstellung, wie die alten Ägypter vor fast 3500 Jahren die Kolosse aufgerichtet haben, erfüllt Hurik Sorusian mit Ehrfurcht. Und es stellt sie weiterhin vor Rätsel. Zunächst mussten die Statuen aus Steinbrüchen 400 Kilometer weiter nördlich zur Baustelle in Theben, dem heutigen Luxor, transportiert werden, entgegen der Flussrichtung des Nils. Das könne man sich anhand von Inschriften und Abbildungen noch erklären.
Aber wie haben sie das geschafft, die Lastkähne an Land zu ziehen, sie zu dem Ort zu bringen, wo sie aufgestellt wurden, sie auf große Sockel zu heben und sie völlig symmetrisch zu anderen 700 oder 800 Tonnen schweren Statuen aufzustellen? Das wissen wir nicht.
Nach 27 Jahren gibt Sorusian jetzt die Leitung des Ausgrabungsprojektes ab. Aber sie ist sicher.
Dieser Ort wird mich nicht loslassen. Und Amenhotep III. Auch nicht.
Die Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen Tempels werden fortgeführt, nun ohne Hurik Sorusian. Sie übergibt die Verantwortung an die Mainzer Ägyptologin Katrin Gabler. Die ist sich des großen Erbes ihrer Vorgängerin bewusst.
Die Fußstapfen sind genauso riesig wie die Fragmente dieser Kolossalstatuen und die Kolossalstatuen in sich.
Gabler dämpft die Erwartungen, dass der Totentempel von Amenhotep III. Irgendwann komplett wieder aufgebaut werden könnte. Funde aus den jüngsten Ausgrabungen seien nicht so kolossal, dafür aber historisch genauso interessant. Sie verschaffen viele Erkenntnisse über das Alltagsleben der einfachen Arbeiter und verraten so einiges über die Geschichte des alten Ägypten jenseits der großen Könige.
In Luxor wurden zwei Monumentalstatuen des Pharaos Amenhotep III. Nach jahrelanger Rekonstruktion eingeweiht. Moritz Behrendt berichtete. Und Klaus Pokatzki hat schon die gedruckten Feuilletons vom Dienstag gelesen, dem 16. Dezember, und ein Thema besonders rausgefiltert.
Juden der Welt, ihr seid nirgends sicher. Das steht in der Süddeutschen Zeitung. Nicht in der Heimat, nicht in der Fremde, nicht im Wald, nicht auf der Straße, im Haus nicht, nicht im Geschäft, schreibt Alexander Estis nach den Terrormorden im australischen Sydney beim Chanukka-Fest. Nicht in den Gotteshäusern und in den Krankenhäusern auch nicht, nicht in Restaurants, nicht in Schulen, nicht in den Kindergärten. Der in der Schweiz lebende Schriftsteller Alexander Estis wurde 1986 in einer jüdischen Familie in Moskau geboren. Eindringlicher als sein trauriger Text kann uns nicht deutlich gemacht werden, dass das Grauen, das in Sydney geschah, uns alle angeht. Der Antisemitismus, meint Alexander Estis, ist ein Kindsgreis, eine verführerische Missgestalt, eine elefantische Mücke, ein Mollusk mit einem Skelett aus Stahl. Er zeigt sich als naiver Professor, als dogmatischer Freidenker, als einfacher Millionär aus dem Volke, als pazifistischer Terrorist, als Populist der Elite. Und der Antisemitismus ist nicht weniger geworden durch die kriegerischen Folgen, die der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte. Wir brauchen Umerziehung auf beiden Seiten, verlangt Hadar Garon. Wir müssen den Dialog führen, Brücken bauen. Wir müssen den Frieden wirklich wollen, sagt die israelische Theatermacherin im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo es nun Hoffnung gibt, dass nach den Friedensbemühungen von Donald Trump vielleicht doch ein friedlicheres Miteinander von Israelis und Palästinensern möglich ist. Wir müssen wirklich ein großes Durcheinander aufräumen. Das, was sie uns angetan haben und das, was wir ihnen angetan haben. Vielleicht versetzt uns das Theater in die Lage, uns diesem Chaos zu stellen und uns nicht gleich wieder abzuwenden. Kultur kann aber vielleicht auch bei uns dazu beitragen, dass klischeebehaftete Bilder ins Wanken kommen. Das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen ist mit einem Festakt eröffnet worden, steht in der Frankfurter Rundschau. Anlass für das Themenjahr mit dem Titel Tacheles ist die Gründung des ersten sächsischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden vor 100 Jahren. Staatliche Institutionen und private Initiativen wollen mitmachen. Kirchen, Archive, Museen und Theater. Rund 350 Veranstaltungen sind 2026 landesweit geplant. Das klingt aufmunternd. Daran könnten sich auch andere Bundesländer ein Beispiel nehmen. Und vielleicht denkt ja auch die ein oder andere Universität darüber nach, dass etwa die Geschichte der jüdischen Kunst ein interessantes Thema sein könnte. Im Studium habe ich über das Judentum so gut wie nichts gelernt, sagt Annika Wienert im Interview mit der Tageszeitung Die Welt. Jüdische Architektur, Handschriften oder liturgische Objekte sind im Fach schlichtweg kein Teil des Kanons. Annika Wienert hat Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie in Bochum und Krakau studiert. Seit fast 10 Jahren forscht sie am Deutschen Historischen Institut Warschau über den Holocaust. Solange jüdische Kultur nicht als Teil europäischer Geschichte gesehen wird, bleibt auch die Wahrnehmung ihrer Stigmatisierung erschwert. Es braucht eine systematische Integration jüdischer Geschichte in die Geisteswissenschaften. Es gibt reichlich antisemitische Bildtraditionen, vor allem in der christlichen Kunst. Antisemitismus wird aber weithin ausgeblendet, auch in Museen, Kunsthandel und Lehre. Und je mehr er ausgeblendet wird, desto gefährlicher wird er.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.